Das, was wir da gesungen haben, Herr Jesus Christus, das drückt es gut aus, dass wir so glücklich sind, dass wir dem ins Herz sehen, der uns so geliebt hat. Und wir danken dir, dass das diese Kernsubstanz unserer Begegnung mit dir darstellt. Du hast uns in deiner Liebe erreicht, du hast uns darin überwältigt, du hast uns da genommen. Und wir sind aus diesem Raum des Geliebtseins nicht mehr rausgekommen. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du damit unser Ich in einer ganz außergewöhnlichen Weise wohlgetan hast. Und wir danken dir dafür, dass wir so mit dir verbunden sein dürfen. Wir bitten dich, dass die Gedanken, dass die Aspekte, dass die Themenfelder dieses Tages sich mit unserem inneren neuen geistlichen Menschen verbinden. Und dass du uns wirklich so erreichen kannst, dass wir Mut kriegen, Lust kriegen, uns auf den Weg zu machen, in diesen Raum, in diesen Erfahrungsraum hinein uns ziehen zu lassen. Immer wieder, immer mehr, immer deutlicher. Darum bitten wir dich. Und wenn wir jetzt noch einmal ein klein wenig zusammen sind, dann bitten wir dich auch für diese abschließende Einheit, um diese schöne, starke, gute Leitung deines Heiligen Geistes. Danken dir, dass wir damit rechnen dürfen und ehren dich, unseren Herrn hier in unserer Mitte. Amen. Das Ende vom Ich oder das Glück der Selbstlosigkeit, Selbstliebe, Selbstverliertheit, Selbstverliebtheit, Selbstverkrümmung kontra Demut. Unser Weg, haben Sie noch im Kopf, steiler Einstieg. Es geht um das allerschönste Herz überhaupt, das allerschönste Ich überhaupt, das uns bekannt geworden ist und das Ich der Selbstlosigkeit, was sich uns in Jesus Christus offenbart. Ganz eindeutig Mitte, Zentrum, Schlüssel allen Denkens zum Thema Selbstverwirklichung, zum Thema der Selbstlosigkeit, die beiden Bibelstellen, klar, Philipper 2, 5, fortfolgende, Johannes Evangelium Kapitel 12, um dieses Ich geht es. Was für ein wunderschönes Ich. Zwischenbemerkung überspringen wir. Wir sind gelandet bei diesem Ich auf dem Weg zu Gott, und wenn wir da gelandet sind, dann haben wir zuerst dieses Ich ohne Gott uns angeschaut, dann mein Ich unter Gott angesehen, das Thema der Demut, Demut-Definition, nicht dieses kriecherische, religiöse, komische, eigenartige, dass Sie da so normalerweise auch in der christlichen Szene wiederfinden, Sie doch, wie demütig ich bin, sondern diese ganz bewusste Ja in Gottes Übereinstimmung leben zu dürfen und leben zu wollen. Und dann kommen wir zu diesem wunderschönen Geschenk, dass ich tatsächlich mein Ich ankommen lassen darf beim lebendigen Gott. Er reinigt mich. Er ist mein Retter, mein Erlöser, mein Wiederhersteller, aber noch viel, 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 viel mehr. Das ist ja das Besondere und das ist wirklich der Schlüssel, dass ich mit meiner Person angedockt werde, verbunden werde mit seinem Ich. Gerade 22, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Der Schlüssel, tatsächlich, absolut. Und wenn ich das begreife und verstehe, dass ich und ich gleich wir, dass eine neue Christuspersönlichkeit entsteht mit mir und denen, die mit mir im Christus sind und aber auch mit dem Christus selber, dann bin ich auf einer ganz anderen Spur gelandet. Dann geht es tatsächlich darum, wie jetzt dieses Christus-Ich durchkommt. Römer 6, Welt. Raus und ganz bewusst rein in die Welt dessen, der mir mit Christus unterwegs ist. Das ist mein Glück. Das ist mein Glück, dass ich mit meiner kleinen Person an diesem Ich teilhaben kann. Ich will dieses Ich. Das will ich. Das ist mein Glück. Wir haben Felder gesucht, Felder. Und haben so die ersten Felder uns angeschaut, sind in Römer 6 gewesen. Diese ganz bewussten Aufforderung des Geistes, der mir da den Tagesimpuls, ich würde sogar sagen Plural, die Tagesimpulse gibt. Manchmal kommt es ja in Serie, man kommt gar nicht raus, man kriegt kaum Luft. Wenn er so da reinspricht und man merken kann, oh mein Gott, tatsächlich, du lockst mich in diesen Vertrauensraum, dieses Wagnis, in diese Irritation, dass ich anders bin, als ich eigentlich bin. Und das ist erfrischend. Und dann zu merken, das ist der Weg, den ich jetzt tatsächlich mit dir gehen darf. Inklusive dem Verstehen der Parenäs, diesem Imperativ als positiv, ich brauche ihn, er muss es mir immer wieder sagen. Wir haben dieses Feld der Bergpredigt als zweites gehabt, das Opus Supererogation ist das übernausgehende Werk in all Mandat meines Lebens gibt es erfrischende Tätigkeitsfelder. Manchmal erwischt er mich in meiner Ehe, manchmal erwischt er mich bei Familie, Beruf, Gesellschaft, überall kann er mich mit diesem Bergpredigt-Weltraum erwischen und erfassen und da mich herauslocken. Das ist eine Wohltat, wenn da nicht das alte System durchschlägt, sondern tatsächlich ich mit dem neuen Ich gleich wir arbeiten darf. Die Sichtweise sub specie aeternitatis, 1. Korinther 6, war das dritte Feld. Das vierte Feld war, Gemeinde bietet Raum, unendlich viel Raum, dass das Christus-Ich durchleuchtet und ich mich ganz bewusst um des Christus willen da rausnehme. Das fünfte Feld war das Mitarbeiterfeld, 2. Korinther 6, tatsächlich zu begreifen, dass da eine Investition geschieht für das Reich Gottes, für seine Sache, die in gar keiner Weise irgendwie zu leisten, auszugleichen, zu bezahlen. Es muss gar nicht sein. Es ist gut, wenn mein Leben da hineinfließt. Alles wunderbar. Das sechste Feld. Das sechste Feld ist das Evangelisationsfeld. Tatsächlich kommt auch da wiederum das auf uns zu. Beispieltext wäre 1. Korinther 9. In 1. Korinther 9 nimmt uns Paulus in diese Denkweise mit hinein, dass er sagt, ich möchte natürlich, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Mal abgesehen von der ganzen Thematik, wie ein Mensch gläubig wird und wie das ein Wunder ist und bleibt, es ist immer auch meine Seite, meine Einstellung zum Gegenüber, ganz eindeutig. Und tatsächlich, jetzt sagt Paulus hier diesen Satz, ich bin allen alles geworden, damit ich etliche gewinne. Das ist ja nicht gut. Da hat er sich ja in Anführungszeichen verleugnet. Da hat er sich ja zurückgenommen. Da hat er sich ja angepasst. Da hat er ja etwas von sich weggenommen. Ja, sagt Paulus, mache ich. Natürlich mache ich das. Selbstverständlich. Und wenn ich im jüdischen Kontext bin, dann bin ich ganz jüdisch. Und dann bin ich auch ganz jüdisch. Dann verzichte ich auf die Freiheiten, die ich inzwischen habe, weil ich ja aus dem Gesetz auch raus bin. Dann mache ich das ganz jüdisch. Und dann kann Paulus nach Jerusalem reisen und wir als Nazireer auftreten und das Ganze konsequent da drin, damit er die jüdische Bevölkerung reinkommt. Und gleichzeitig kann er aber auch sagen, ich bin auch den Heiden allen geworden. Dass sie merken, ich gehe auch in ihre Welt rein, ich bin mit ihnen zusammen. Es ist eigentlich nur eine einzige Sache, es muss der Christus Raum kriegen. Der Christus muss Raum kriegen. Und wenn ich dafür mehr jüdisch werden muss, werde ich mehr jüdisch. Und wenn ich mehr heidnisch werden muss, werde ich, also heidnisch im Sinn von dem Heidentum, mich anpassen muss, dann mache ich das so. Das Evangelisationswelt ist tatsächlich auch so eine ganz wichtige Welt, wo zum Ausdruck kommt, soll ich auf meine Kosten kommen? Nö, muss ich gar nicht nötig. Wer soll denn auf die Kosten kommen? Ja, dieser Christus soll auf die Kosten kommen. Und er soll auf die Kosten kommen, insofern er die anderen Menschen erreicht. Das wäre ein weiteres Modell. Wir schließen ab diese Modellreise mit dem siebten, nämlich, dass ich tatsächlich immer stärker erkennen kann, das kann man fast auch zusammenfassend sagen, und Sie merken ja sowieso, die Modelle gehen zueinander über, die kann man ja nicht streng voneinander trennen. Die siebte Modelle habe ich immer als Teilhabemodell verstanden. Teilhabe meint, ich habe mit meiner Person Teil am Christus, manches Mal unter Absehung allen anderen. Und das ist das aller Wichtigste. Beispiele wären dieser wunderschöne 73. Psalm. Der 73. Psalm hat ja diesen Gedankengang, das läuft nicht alles so, wie ich mir das dachte. Schwierig, warum geht's dem Reichen so gut und dem Gottlosen so gut und mir geht's so dreckig und mein Leben ist so, man merkt, wie der mit dem ringt, ja, und jetzt, was soll er denn machen? Aber dann ging ich in dein Haus und dann sage ich, natürlich bleibe ich bei dir, wo soll ich denn hin? Ich bin ich gleich wir. Natürlich bleibe ich dir, dennoch bleibe ich stets an dir, selbstverständlich. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat, du nimmst mich am Ende mit Ehren an, wenn ich nur dich habe. Hören Sie es? Da ist es. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn wir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Die Nähe zu dir ist mein Glück. Jahreslosung vor ein paar Jahren. Die Nähe zu dir ist mein Glück. Was ist mein Glück? Es geht mir gut, ich bin erfolgreich, ich habe mich entwickelt. Nein, ich bin bei dir. Ich bin bei diesem Ich. Ich bin bei diesem wunderschönen, mich liebenden Ich der Selbstlosigkeit, was ich in Jesus offenbart. Das ist es. Das ist mein Leben. Wenn ich da bin, ist alles andere tatsächlich sekundär. Das brauche ich. Das brauche ich. Und das werde ich genießen und da werde ich investieren. Alle sieben Felder, merken Sie, führen für Sie in Ihrem normalen, säkular-religiösen Durchschnittsumfeld zu Irritation. Wie kann man nur so blöd sein? Die ist nicht mehr ganz normal. Sie übertreibt. Sie führen zu Irritation auch in Ihrem religiös-christlichen Umfeld. Jetzt komm mal runter. Und so waren Sie und immer diese blöde Stimme von vorhin aus Römer 6, erster Teil. Da dröhnt noch die Stimme vom alten Söldnerführer rein. Du wirst dich doch nicht erdreisten, so zu heben. Doch, ich will. Sie werden ihr Leben lang an diesem Feld Irritationen haben. Nehmen Sie sie mit Genuss an und freuen Sie sich über jede Schwelle, durch die Sie rübergegangen sind, in diesen Raum hinein. In diesen Raum, wo mein Ich, sich mit diesem Jesus-Ich in einem D'accord-Zustand befindet. Was ist das für ein Geschenk? D'accord mit dem Jesus-Ich zu leben. Das ist das, was natürlich hier drüber steht. So, jetzt ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Wir sind ja in allen sieben Feldern irgendwie tätig und doch sind wir ja alle so wahnsinnig unterschiedlich. Und jetzt ist, denke ich, nochmal ganz wichtig für unseren Kopf, dass wir da nicht in eine ganz blöde Falle tappen, dass wir jetzt nach rechts und links gucken, wie die anderen das machen. Wie die anderen das machen. Der Vergleich ist ja schon der Tod im System. Denn jedes Mal verbindet sich ja die Jesus-Ich mit einem Ich von Ihnen und von mir. Und das sind immer Original-Ichs. Da kann nie das Gleiche rauskommen. Das geht nicht. Und das Vergleichen ist auch deswegen einfach vollkommen neben der Spur, wirklich vollkommen neben der Spur, weil Gott in seiner unendlichen Weisheit, denken Sie an die Demut, ich habe mich bewusst drunter gestellt und akzeptiere, was er in seiner Weisheit getan hat, in seiner unendlichen Weisheit jedem von uns ein spezifisches Metrum gegeben hat. Unterschätzen Sie das nicht, vergessen Sie das nicht, vergessen Sie es bitte nicht. Diese Vergleicherei ist vom Übel. Sondern Sie haben mit Ihrer Persönlichkeit Ihr Metrum zu erkennen. Und das Metrum, Sie wissen das vielleicht von früher mit dem Metronom, dong, 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 am Klavier, fand ich immer furchtbar. Aber okay, das hat mich immer so eingegrenzt. Ich war so kreativ und das wollte mich immer, was anderes. Also, der Gedankengang ist doch tatsächlich der, ich bin einem ganz bestimmten Metrum. Und dieses Metrum habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist das Metrum meiner Seele, meines Geistes, meines Körpers. Wer ist dafür zuständig? Er. Er kann es ändern. Er kann es ändern. Er kann die Taktzahl ändern. Hoch, runter fahren, wie er will. Sein Ding. Wer bestimmt das? Er. Was hilft es denn mir, wenn ich mich mit dem Metrum rechts und dem Metrum links vergleiche? Entweder werde ich depressiv oder hochmütig. Hilft mir gar nicht, bringt mir gar nichts. Ich habe mit meinem Metrum in meiner Taktzahl, mit meinem Gott zu leben. Und das bewahrt Sie vor diesem Abwägungsgedöns und sonst irgendwas im Durchschnitt wäre gut, wenn und was. Ach, vergessen Sie es. Mal haben Sie eine Taktzahl, wo Sie denken, wow, Wahnsinn. Mal holt Sie Gott ganz weit runter und sagt, jetzt fahren wir mal ganz ruhig, ganz im Lago-Bereich rein. Ganz einfach nur so ein Andante. Mal kommen Sie ins Allegro und kommen kaum hinterher. Aber verstehen Sie, was ich meine? Es ist Ihr spezifisches Metrum. Bitte erkennen Sie das an als eine Fahrt, als was zu Ihrer Demut gehört. Ich lebe in Übereinstimmung mit der Setzung Gottes. Ich lebe in Übereinstimmung mit der Setzung Gottes. Und das darf sich ändern, das darf sich absolut ändern. Und das eine Metrum ist nicht schlechter als das andere. Es ist Gottes Sache. Und Sie schauen nicht in seine Weisheit hinein, warum er dem einen so ein Metrum und dem anderen so ein Metrum gegeben hat. Denken Sie an 1. Korinther 12, Gott gibt seine Gaben und seine Zuweisungen nach dem, wie er will. Ja, das musst du mir schon erklären. Nein, muss ich dir nicht erklären. Ich muss da mit reingucken, Herr mein Gott. Nein, musst du nicht. Ich möchte es gerade für mich verstehen. Sage ich dir nicht. Ich mache das und du hast es zu akzeptieren. Nimm das an, dann geht's dir gut. Nörgel rum und es geht dir schlecht. Nimm es an als das zur Demut gehörende Moment. Praktisches Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Mein Vater, Jahrgang 31, lebt immer noch. Das Metrum ist inzwischen ganz anders. als ich es von früher von meinem Vater her kenne. Aber hallo. War das jetzt, ist es früher besser? Ist das jetzt schlechter? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wer bestimmt das Metrum? Er. Welche Qualität hat ein langsames oder schnelles Metrum? Er bestimmt. Bitte bedenken Sie bei diesem Thema, ganz wichtig, es geht jeweils um dieses Ich gleich wir. Ihre spezifische, Ihnen von Gott geschenkte Ich-Persönlichkeit verbindet sich mit dem Jesus-Ich und das wird jetzt gelebt. Und das wird gelebt. Das ist die Schönheit. Das ist die Schönheit, das ist die Besonderheit. So, und dann gehe ich in diese Felder rein und ich hoffe, dass Sie einfach tatsächlich ein bisschen Lust durch den innenwohnenden Heiligen Geist kriegen, ein bisschen was auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln, was passiert, wenn tatsächlich das Ende vom alten Ich sie erfreulicherweise erreicht und tatsächlich diese Form von Leben aus Gott möglich ist und Selbstlosigkeit, wie sie in Christus gelebt wird, ihr Dasein bestimmen kann. Was Schöneres kann Ihnen auf dieser Seite Erde nicht mehr passieren. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss, dachte ich, wie kann ich das noch, vielleicht auch noch eine Stufe weiter runterkriegen und Ihnen nicht nur Modelle mitteilen. Und ich dachte, vielleicht kann ich es Ihnen an biblischen Persönlichkeiten noch ein ganz klein wenig erläutern, wie sich das zeigen, wie sich das darstellen kann, wenn ich in diese Selbstlosigkeit reinkomme, wenn es gar nicht mehr um diese Thematik geht, wie kann ich mein Leben weiterentwickeln und entfalten, sondern genau das abläuft, was wir gesagt haben. Ich bin unter Gott, ich nehme die Setzung Gottes an, ich bin mit meinem Ich bei Gott angekommen und ich bin jetzt für Gott da. Wie kann das aussehen? Und es gibt unendlich viel mehr Beispiele. Ich habe Ihnen jetzt mal 5 mitgebracht und die wollen nur ganz kurz und dann können Sie fröhlich weiterlesen. Also, das eine Modell, und ich sage Ihnen jeweils, bei welchem Modell ich was wichtig finde, das sind ja ganz verschieden, haben wir hier der Metro. Also, das eine Modell ist das Mose-Modell. Das Mose-Modell und die Selbstlosigkeit finde ich bei Mose insbesondere in 2 Passagen unwahrscheinlich schön. Ich finde sie zum einen in der Passage schön, im Alter des Mose zwischen 40 und 80. Was erleben Sie in dem Alter bei Mose? Ja, Sie staunen, ne? Was erfahren Sie von dieser Passage? Nichts. Ja, das ist doch mal eine Erkenntnis. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das hätten Sie gar nicht gedacht. Was kann Gott mit mir machen? Er kann mit mir auch manchmal nichts machen. Das kann doch nicht sein. Er kann doch nicht einfach das Instrumentarium da irgendwo liegen lassen. Jetzt bin ich schon so toll und gehe auf ihn zu und bin mit da. Und Gott sagt, nö, ich park dich mal eben 40 Jahre. Ich park dich mal eben 40 Jahre. Ist das nicht ein unglaublicher Aspekt. Und es ist gar nichts Schlimmes passiert. In diesem alten Bekenntnis, das zum Erneuerungsgottesdienst der evangelisch-methodistischen Kirche gehört, heißt eine Zeile, du kannst mich gebrauchen, du kannst mich auch beiseite stellen. Wirklich? Nee, finde ich jetzt nicht so gut. Ich will schon, du kannst mich gebrauchen, du kannst mich auch beiseite stellen. Worum geht's denn? Herr Jesus, dass ich identisch bin mit dir, dass ich d'accord bin mit dir, und wenn du mich 40 Jahre schäfig hüten willst und nichts mit mir machst zwischen 40 und 80, dann machst du da nichts anderes mit mir. Und es ist gut, es ist gut, es ist gut, verstehen Sie? Wir müssen das ernst nehmen. Um was geht es denn, dass er zum Zug kommt? Und wenn Gott sagt, ich komme bei dir dadurch zum Zug, dass ich nichts mache, dann kommt er bei mir dadurch zum Zug, dass er nichts macht. Schon viele Jahre her, war eine fitte Frau, dynamisch, viel geleistet in ihren Gemeinden, alles Mögliche gemacht. Und dann kam sie zu irgendeiner Tagung hierher und landete bei mir da im seelsorglichen Gespräch. Und ihr einziges großes Problem war, dass sie durch eine gesundheitliche Delle jetzt aus dem ganzen Ding rausgehauen war. Sie konnte wirklich nichts machen. Und in diesem Augenblick ging es, als ob aus ihrer ganzen geistlichen Existenz alles rausgesaugt würde. Und sie quasi fühlte sich, als ob sie nichts mehr wäre. nichts mehr wäre. Und dann haben wir Mose gelesen. Dann haben wir Mose gelesen. Und diese ganze starke Passage, 40 Jahre Schäfchenhüten, da war nichts. Dieser Manager, dieser hochbegabte Mann mit allem, was dazugehört, einfach nur ein Tag, ein Monat, ein Jahr, ein Jahrzehnt nach dem anderen. Gott sagt, gut. Gott sagt, gut, dann sag ich auch. Gut. Ich muss mich da nicht komisch fühlen, weniger, schlechter, negativer, nicht gebraucht oder sonst was. Nein, Hauptsache Gott kommt zum Zug. Und wenn er kommt mit Gott am besten mit mir zum Zug, wenn er nichts mit mir macht, dann kommt er am besten dadurch bei mir zum Zug. Das ist ganz konsequent durchdenken, ganz konsequent durchdenken. Und nicht durch die Hintertür wieder in so einen Leistungskatalog reinrutschen. In dem Sinn braucht mich Gott ja gar nicht. Es geht dann doch nur darum, dass ich mit ihm eins bin in dem, was er meint, mit mir jetzt gerade dran ist. Er leitet mich durch seinen Geist, er sagt das, er fährt mich hoch, er fährt mich runter, er lässt mich über die eine Schwelle gehen, über die andere Schwelle gehen. Herr, mein Gott, es ist nur die eine einzige Sache, dass ich in dieser Selbstlosigkeit lernen möchte, mit dir d'accord zu sein. Und dann war er ganz normal in seinem Schäfchenprozess, 2. Mose 3 und bam, kommt der lebendige Gott und nimmt diesen Mose und die nächsten 40 Jahre kann der nicht mehr durchatmen. Ja, dann war es das. Dann rauscht es ein Leben vorbei und man denkt, gib dem doch mal eine Pause, eine Auszeit, eine Reha, eine Kur, ein Sabbatjahr, wie das alles heißt. Nein, 40 Jahre durch und irgendwo winkt nun auf der anderen Seite dieser Mose, sagt, es geht nicht, es geht nicht. Zwischendurch bekommt noch 70 Helfer, damit es halbwegs weitergeht. Und dann darf er in dieser Art und Weise an dieser ganz wichtigen Stelle der Chor sein und in einer ganz wichtigen Rolle und Funktion tätig. Was war jetzt wichtiger? Vorsicht, Falle. Das eine wie das andere. Das eine wie das andere. Wichtig war nur das eine, dass wer zum Zug kommt? Gott zum Zug kommt. Kommt er bei mir durch diese Tätigkeit zum Zug? Wunderbar. Dann Tätigkeit. Kommt er bei mir mit Nichtstun zum Zug? Wunderbar. Hauptsache, er kommt zum Zug. Also was muss ich haben? Ich muss das haben, was Psalm 32 allen Jesusleuten aller Zeiten sagt. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich unterweisen. Und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ob jetzt Schäfchen dran sind oder ob Management des Gottesvolkes dran ist. Und was auch immer. Wir sind in dieser unmittelbaren personalen Abhängigkeit und werden uns nicht wieder rein defilieren lassen in den alten Religionssoß. Das machen wir nicht. Und wenn es passiert ist, ganz schnell wieder raus und schön wieder hinstellen, wo wir hingehören mit dieser neuen Stimme des neuen Söldnerführers der Gnade, der uns das Leben lenkt. Auch im seelsorgerlichen Bereich. Das war Mose. Und dann kann tatsächlich von diesem Mann gesagt werden, interessanter Satz, ne? Dass Mose der demütigste Mensch auf Erden war. Da werden wir nicht ganz nervös, weil ein Superlativ bei Demut, da sind wir sowieso schon außen vor mit unserer Psychologie. Aber der Gedankengang ist tatsächlich dann nicht genau der. Sich ganz bewusst aktiv in die Position hineinstellen, die Gott ihm gegeben hat. Wo kommt das am besten bei Mose zum Ausdruck? In dieser furchtbaren Erfahrung, die er machen musste, als er in dieser unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott war auf dem Berg und er kommt runter und weiß, dass nur in diesen paar Tagen, wo er weg war, schon das ganze Konzept schon Bach runtergelaufen ist. Und dann macht doch Gott ihm dieses versuchliche Alternativangebot. Mose, folgender Vorschlag, wir räumen das ab, die ganze Linie bisher, ich fange mit dir nochmal von vorne an. Ja, wer will da nicht Ja sagen? Ja, jetzt gibt's also quasi ein Mose-Gottesvolk. Das pinselt mich doch. Das geht doch da, geht doch was ab in jedem. Und jetzt kommt genau die Frage. Was ist mit meinem Ich? Was ist jetzt mit meinem Ich? Spiele ich in der alten Wiese oder bin ich in dieser D'accord-Welt? Und jetzt sagt doch tatsächlich dieser Mose, das kannst du gar nicht machen. Das kannst du nicht machen. Gott, das kannst du nicht machen. Du handelst dagegen dich selber. Ich muss dich da mal ein bisschen beraten. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Und natürlich weiß Gott, dass er das nicht machen kann. Und in dem Moment merken wir, wie traumhaft der Mose wieder reinkommt. Und wie das nun tatsächlich ein sich demütigen ist ein sich ganz bewusst drunter stellen, das ist mein Raum, in dem ich bin, da hast du mich hingestellt. Ich handle priesterlich für dieses Volk, ich echauffiere mich nicht, ich baue nicht mein eigenes kleines Werk auf oder sonst irgendwas, sondern ich lebe in dem Raum, den du mir gegeben hast. Das ist für mein Ich das Allerbeste. Das Allerbeste für mein Ich. Für dieses Ich, das bei Christus, bei Gott angekommen ist. Mose. Die zweite Welt, die ich gerne ganz kurz touchieren möchte, ist die Elia-Welt. Auch eine ganz bekannte Persönlichkeit. Was mir bei ihm wichtig ist, ist die beiden Kapitel 1. Könige 18, 1. Könige 19, 18 sehen Sie einen Elia in einer absoluten Selbstlosigkeit. Einer absoluten Selbstlosigkeit. Traumhaft, wie er da oben auf dem Karmel steht. Und wir stehen daneben und denken, wow, was ist das für ein Geschenk, was Gott dir da gibt, Elia, dass du da so stehen kannst, dass dich die 800 nicht nervös machen und das ganze Geschehen da oben und diese furchtbare Gottlosigkeit und dieser Religionssumpf. Und er geht in solch einer seelsorgerlichen, liebevollen Art da um, kommt her zu mir alle. Er ruft sie, er stellt sie ganz bewusst in diesen Raum hinein. Er führt sie zu Gott, dem Vater, zurück. Was für ein Text, an dem Mose mit seinem Ich teilhaben, Elia mit seinem Ich teilhaben darf. Man freut sich mit ihm über diese außergewöhnliche Gottesstunde. Und umso trauriger ist man, in 1. Mose, in 1. Könige 19, da schmiert er doch ab. Bildlich gesprochen, er rutscht von der Seite auf die Seite. Er rutscht ab. Ja, das gibt's. Ich bin allein übrig geblieben. Was bringt's? Es hat damals nichts gebracht, jetzt hat es auch nichts gebracht. Was soll das Ganze? Und das ist ja nicht mal eben eine kleine depressive Stimmung. Sondern der hakt sie da richtig rein, der reißt sie da richtig rein. Woche für Woche ist der in dieser Welt. Irre. Was macht jetzt unser Gott? Sagt, okay, tschüss, Elia, das war's dann. Es gibt noch Alternativen. Sondern er kommt zu ihm und holt ihn aus dieser Verkorkstheit. Er holt ihn so liebevoll wieder raus. Ich weiß nicht, wie oft er das bei dir, bei mir, bei uns schon gemacht hat. Wo ich mich dann doch wieder verkannte in meinem alten System und dem alten Söldnerführer wieder viel zu viel Stimme und Raum gegeben habe. Und dann knipst Gott nicht bei mir das Licht aus. Das macht er nicht. Sag jetzt, komm raus aus dieser bescheuerten Welt. Du fühlst doch gar nicht da wohl, das bringt doch jetzt gerade gar nichts. Und dann holt er ihn in die Nähe, in diesen Gottesberg, in diesen Horeb. Und der Gegenwart des Horebs gibt er ihm ganz stark, ganz viel Nähe, wir würden sagen. Es kommt zu einer ganz starken Berührung. Gott ging vorüber, heißt es ja dann in der Sprache des Alten Testamentes. Das Vorübergehen Gottes ist die maximale Nähe, die Gott auf dieser Seite der Erde einem Menschen zeigen kann. Sie kennen auch solche Phasen, wo sie denken, zwischen ihnen und dem lebendigen Gott ist jetzt nur so ein Vorhang. Wenn er den noch wegzieht, dann sehe ich ihn. Also er ist unmittelbar in meiner Personalität, in meinem Raum da. Das sind Geschenke, die Gott einem natürlich geben kann. Das ist nicht alltäglich, aber es kann einem geben. Und holt ihn wieder in diesen Raum zurück, indem er ihm wieder eine Aufgabe gibt. So, Elia, Job, das Nächste, wo ich dich brauche, in deiner Selbstlosigkeit, A, B, C, geh los. Und dann sind wir wieder im Raum, was das bei Elia so schön ist, ist, dass selbst wenn sie Angst haben und vielleicht auch gar berechtigte Angst haben, dass sie nicht die Ideallinie des neuen Systems fahren können, werden sie nicht, keine falsche Hoffnung, dass das nicht das K.O.-Kriterium ist und dass unser Vater im Himmel sie immer wieder zurückholt und auf die eigentliche Spur stellt, die Stimme von ihm zu hören und weiterzumachen auf diesem Weg. Lassen Sie sich von der anderen Stimme, das ist Taktik, lassen Sie von der anderen Stimme nicht die Hoffnung rauben, immer und immer und immer und immer wieder neu, sich so zu positionieren, ich und das Ich zum neuen Wir, so will ich leben. Jede einzelne Erfahrung, die Sie im neuen Raum gemacht haben, hat ihren eigenen Wert, egal wie viel Negativerfahrungen auf der anderen Seite stehen. Ganz wichtig. Das war Elia. Und dann eine dritte Person, wo man auch was wunderschön zum Ausdruck bringen kann, was das heißt, dieser Selbstlosigkeit zu leben. Da haben wir hier oder im Umfeld hier der Höhe, oder ich persönlich habe da eine überraschende Erfahrung gemacht, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Ich hatte am Jahreswechsel vom letzten auf diesen Jahres unter anderem hier zweimal zu predigen im Rahmen der Jugendkonferenz. Und die Jugendkonferenz hatte das David-Thema und mir fielen zu die Bibelarbeiten über Jonathan, das Herz des Jonathan. Und da hatte ich meine Predigten zu halten, sowohl am Silvesterabend als auch am 1. Januar morgens. War ein bisschen ungewöhnliche Texte, aber wir haben es halbwegs hingekriegt, das zu verbinden, dass auch noch Silvester und Neujahr zum Tragen kamen. Aber das war gar nicht der Gedankengang, sondern der Gedankengang war, dass ich an dem Abend gesagt habe, dass bei Jonathan ja etwas ganz, ganz Auffälliges. Dass das Herz des Jonathan ein wunderschönes Herz ist. Richtig? Aber natürlich. Wir freuen uns an der Herzenseinstellung des Jonathan. Ganz eindeutig. Das Überraschende ist, dass man das gar nicht hätte erwarten können. Denn eigentlich ist der Lebensentwurf von Jonathan komplett in die Hose gegangen. Aber sowas von. Richtig? Der kam doch mit einem Lebensentwurf auf die Welt. Dem wurde der Lebensentwurf ja anerzogen. Der hat den Lebensentwurf ja drin gehabt. Daddy König, Sohn König. Es wird eine Dynastie. Ich bin Saul der Zweite. Ganz eindeutig. Das war ja auch so klar. Und jetzt merken wir etwas Faszinierendes, dass meine Entwicklungskonzeption für mein Herz, die nicht böse ist, ist gar nicht böse gedacht, sich nicht erfüllt. Es erfüllt sich eine andere, die eigentlich äußerlich nach B aussieht, richtig? David auf dem Thron, ich daneben, am Ende gar nicht mehr. Wo ist die Lebenskonzeption? Und jetzt erleben wir was Faszinierendes, dass bei Jonathan ganz offensichtlich eine Übereinstimmung hervorleuchtet, dass sie keine Passage im biblischen Text finden, wo sie einen Eindruck haben, der ist zerknirscht, der kommt damit nicht klar, es gibt so ein unterschwelliges Ranking, er versucht das noch hinzubiegen oder wie auch immer man das dann so wagt. Sondern man hat tatsächlich in den ganzen biblischen Texten, wir nehmen die einfach jetzt mal so ernst, den Eindruck, der Jonathan ist stimmig mit dem, was jetzt kommt, was Gott mit ihm geplant hat. Das ist ja ein unglaubliches Vorrecht. Unglaubliches Vorrecht. Ich habe das ganz anders gedacht, kann der Jonathan sagen. Ich sage es mal ein bisschen scharf, damit Sie wissen, wohin wir denken müssen. Sein Mentor hätte sagen können, wir müssen deine Gaben entfalten. Du hast Anlagen zum König. Das müssen wir machen. Und das wäre nicht falsch gewesen, verstehen Sie es? Der war fit. Und man kann sogar sagen, ja mein Gott, warum legst du dann noch Gaben da rein, wenn du sie gar nicht brauchst? Es gibt also tatsächlich, denken Sie mal drüber nach, es gibt Entfaltungsoptionen Ihres Lebens, die Gott ihr ganzes Leben lang nicht abruft. Ach, das muss man doch mal denken. Das heißt, der Mensch in Christus und sagt auch die Persönlichkeitsgedankenentwicklung in Christus müssen das mit einpreisen, dass Gott vielleicht noch mal ganz anders die Kurve zieht, als ich sie aus innerweltlichen Aspekten noch mal gar nicht falsch. Aber aus innerweltlichen Aspekten sehe. Und so wird das Königspotenzial des Jonathan nicht gebraucht. Ich sag's mal ganz scharf, es ging ins Grab. Es kam nie zur Geltung. Aber Sie alle mit mir würden sagen, was für ein Segensträger war dieser Mann. Was für ein unglaublicher Segensträger war dieser Mann. Wie konnte Gott diesen Mann, diesen Jonathan, für die Verherrlichung seiner Pläne und Gedanken gebrauchen, obwohl gefühlt 80% des Potenzials dieses Mannes überhaupt nie abgerufen wurde. Ich finde das einen unglaublich starken Gedankengang. Nicht alle Möglichkeiten werden abgerufen. Ich gehöre Gott. Und wenn Gott das meint, anders zu gebrauchen und manches quasi im Schrank meiner Persönlichkeit ungenutzt stehen bleibt, ja, dann ist es so. Und ich darf in Übereinstimmung mit der Willenssetzung Gottes glücklich sein und zum Segen sein. Das ist Jonathan. Also das ist gerade die Jonathan-Figur. Die ist ganz wichtig für dieses Themenfeld. Selbstlosigkeit eines Jonathan im Nichtnutzen eines Potenzials, das Gott nicht meint, abrufen zu müssen. Und trotzdem oder gerade deswegen kommt ein Leben zu einer ganz außergewöhnlichen Schönheit. Das muss man erst mal denken. Gott hat so viel Ressourcen, so viel Potenzial, dass er einen Teil von ihren unglaublichen Gaben im Schrank liegen lassen kann. Und sie werden trotzdem glücklich. Kaum hatte ich es gesagt, so ging das Jahr zu Ende, ging ein verbales Raunen durch die E-Mail, WhatsApp, persönlichen Welten hindurch. Ich hatte gedacht, ich hätte was ganz Normales gesagt. Und irgendwie hat es eine gewisse, nach am Ende gut ausgehende Irritation ausgelöst. Manchmal ist es ja gut, wenn man vorher gar nicht weiß, dass man vorhat, eine Irritation auszulösen. Hatte ich ja gar nicht. Aber im Nachhinein, jetzt ist ja schon ein paar Monate später, muss ich noch immer sagen, denken Sie mal über diesen Jonathan nach. Denken Sie mal über diesen Jonathan nach. Es ist tatsächlich ein Aspekt, dass natürlich nur nicht gute Eigenschaften von mir nicht eingesetzt werden sollen, ja. Aber dass es tatsächlich das gibt, dass Gott ganz bestimmte Charaktereigenschaften, Stärken, Fähigkeiten, Möglichkeiten einfach nicht braucht. Und mein Leben auf den B-Weg setzt. Und mein Leben toll wird. Irre. Irre. Also ist doch die entscheidende Frage meines Daseins. Mein Gott, was willst du mit mir machen? Natürlich, nochmal, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Natürlich gehören die anderen Aspekte mit dazu. Ja, bitte, bitte, nicht in falsche extremistischen Ausschlag kommen. Aber nicht zu kurz, nicht zu klein, nicht zu wenig denken. Sondern diesen Raum in allem seelsorgerlichen, persönlichen Begleiten mit reinnehmen. Kann Gott das gebrauchen? Kann sein, kann auch nicht sein. Möchte er da mit mir was machen? Denkbar, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht macht er ganz was anderes. Und merken Sie, dann wird mein Denken anders. Wer ist jetzt der Kopf? Nicht ich, sondern er. Ist das doof? Nein, das ist viel besser. Das ist viel besser. Weil wenn er denkt, wenn er denkt, wird es viel besser. Jonathan, was ist dein Leben segensreich geworden? Mann, Jonathan, was ist dein Leben segensreich geworden? Natürlich hatte sie vor zu heiraten. Aber so kam es nicht. Irgendwie hatte Gott den Eindruck, dass es nicht dran. Und dann blieb sie eben Single. Zuerst mit begrenzter Begeisterung, irgendwann mal mit, okay Gott, ist so. Natürlich, dann gab es auch deswegen keine persönlichen Kinder, richtig, klar. Sah zuerst nach B aus, für sie. Und dann setzt Gott diese Frau ein in der Kinderevangelisationsbewegung. Über Jahrzehnte arbeitet diese Frau, Single-Frau, Zeit ihres Lebens in den unterschiedlichsten Orten in der Kinderevangelisationsbewegung. Wenn die beim Himmel ankommt, wisst ihr inzwischen, da würde die einen solchen Haufen von Kindern haben, da wäre die auf irdischer Seite dazugekommen. Geistliche Kinder ohne Ende. Ich will gar nicht wissen. wie viele bei der Frau ihre geistliche Geburt erfahren haben. Hätte die nie erlebt, wenn die ihren vermeintlichen A-Weg durchgezogen hätte. Ich bin auch so ein Kind von ihr. Verstehen Sie? Muss man doch mal durchdenken. Der entscheidende Schlüssel der Selbstlosigkeit ist, ich möchte d'accord sein mit dir. D'accord sein mit dir, Jesus. Und dann kommen da ganz starke Sachen aus. Da kannst du mir 40 Jahre parken, okay? Da holst du mich liebevoll wieder raus. Da kannst du den A-Weg verwerfen und den B-Weg über die Maßen segensreich machen. Ich muss mich beeilen. Das vierte Beispiel, das möchte ich Ihnen gerne nennen, das ist das neutestamentliche Paradigma für Selbstlosigkeit. Das ist Johannes der Täufer. Bei keiner anderen Figur springt sie das förmlich an. Das springt sie an. Die gesamte Personalität von Johannes dem Täufer hat eigentlich streng genommen nichts mit ihm zu tun. Es gibt im Grunde genommen, wird immer klar, lesen Sie mal die ganzen Texte, es wird klar, die gesamte Persönlichkeit ist in einer Art und Weise ausgelegt auf den Christus, dass man schon zwischendurch denkt, geht das jetzt hier noch ganz koscher zu? Dass es ihn gibt, ist ja ganz eindeutig, Sie wissen das, es gibt ihn nur, weil es diesen Vorläufer à la Malachi eben geben muss. Also muss Johannes in der Elia-Funktion an den Start. Rein biologisch, wissen Sie, wäre das sowieso nicht dran gewesen, aber wenn Gott das will, dann gibt es halt nochmal ein Kind, ein erstes Kind bei Zacharias und Elisabeth. Und alles, was Johannes macht, ist im Grunde nur, ich sage das meistens gerne so, den roten Teppich auslegen für Jesus. Den roten Teppich auslegen für Jesus. Man denkt, ach, der arme Johannes. Hoffentlich findet er einen guten Therapeuten, der mit ihm das regelmäßig aufarbeitet. Und Johannes, sehen Sie einen Johannes? Dann kommt er zu dem Spitzensatz. Ich liebe diesen Spitzensatz. Wenn der falsch verstanden wird, wird er zur Katastrophe, ich weiß es. Aber Johannes sagt das mit absoluter Überzeugung. Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Alles okay. Alles okay. Warum? Weil er der Freund des Bräutigams ist. Er ist der Freund des Bräutigams. Er ist also mit ihm d'accord. Der Bräutigam ist da, der Freund ist glücklich. Alles stimmt. Stimmt alles. Johannes sagt, es stimmt alles. Und als allmächtiger Gott, das ist ja doch die Spitze. Diese Funktion des Täufers zu Ende war, zieht Gott ihn auch noch auf diese brutale Art und Weise aus dem Rennen. So, dann stehen sie mit mir da und sagen, hui, 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 hui. Und müssen aber sagen, war das Leben von dem Täufer reich? Ja, aber natürlich, meine Güte. Hatte er einen Stand vom lebendigen Gott? Und was für einen? Von keinem anderen Menschen bis dahin sagt Jesus das. Er war der Größte. Das sagt er. Jesus von dem Täufer. Stellt euch mal vor. Nie, gar nie hätte ein anderer Lebensentwurf ohne diese Selbstlosigkeit auch ihn nur annähernd in diese Lebensqualität und Dichte gebracht. Wie dieser ungewöhnliche Entwurf, den Gott ihm gegeben hat. Der Täufer ist das Paradigma für Selbstlosigkeit. Ich höre auf, ich habe schon touchiert mit Paulus. Paulus, diesen Satz in Kapitel 20, ich achte mein Leben, ich der Rede wert, ist das eine. Und wir nehmen natürlich dann jetzt die Passagen auf, die er uns so besonders intensiv im Philipperbrief mitteilen kann. Im Philipperbrief, einer der vielen Gefangenschaftsbriefe, kann Paulus das so sagen, als er da Schwierigkeiten hat in seinem Gefängnisort. Es passiert was ganz Merkwürdiges. Er ist nicht nur der Gefangene, sondern was wirklich für ihn ganz, ganz schwierig zu ertragen ist, nachvollziehbar ist, dass auf Kosten seiner Gefangenschaft sich einige der Christen noch besonders hochheben und daraus noch ihren Nutzen ziehen. Ekelhaft, einfach ekelhaft. Und dann kann Paulus das so formulieren: Ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Gott kriegt das irgendwie hin. Ist aber auch egal, denn es ist nur eine Sache wichtig, dass Christus verherrlicht werde an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Dass Christus verherrlicht werde an meinem Leib, an meiner Person. Das sagt er nicht im Sinn von einer eigenartigen, fast krankhaften Religiosität. Sondern das sagt dieser Mann genau im Gewissen, im Wissen dieses Geheimnisses, was wir hier an diesen paar Stunden miteinander beraten haben. Was ist das Glück meines Lebens? Was ist das Glück meines Lebens? Dass ich d'accord bin mit dem Christus in mir. Das ist das Glück meines Lebens. Sie können nirgendwo so glücklich werden, als wenn Sie d'accord sind mit dem Christus in Ihnen. Das ist es. Das ist es. Und deswegen kann dann der Täufer, kann dann der Apostel Paulus in Kapitel 3, Vers 8 das sagen: Es geht mir nur noch darum, dass ich den Christus gewinne. Dass ich den Christus gewinne. Alles andere ist mir Verlust. Alles andere ist nachgeordnet. Alles andere ist Dreck, kann er sogar sagen. Das berühmte SCH-Wort steht da. Ja, das alles ist für mich, sondern ich kann nur den Christus, das ist für mich die Qualität, die will ich haben. Die will ich haben. Und jetzt sind wir mit natürlich dem Satz am Finale drin, das ist klar. Mein Glück, Psalm 73, ist mit deiner Nähe. Mein Glück ist, dass der Christus zum Zug kommt. Mein Glück ist, dass ich d'accord bin mit ihm. Und da der Christus mit seinem Ich, dieses Ich der Selbstlosigkeit hat, führt er sie und führt er mich auf eine Spur, die löst Irritationen aus. Ja, lass uns es zu. Und wenn der Heilige Geist sie packt und lockt, zieht und schiebt, stupst und anregt, dann seien Sie bitte so glückssüchtig und geben dem nach. Bitte geben Sie mal dem nach. Und schau mal, was dann tatsächlich in Ihrer neuen Existenz in Christus passiert. Wenn das alte Ich zum Glück vor sich hin stirbt, aber das neue Ich in Christus in der Gemeinschaft mit dem Ich von mir anfängt zu leben. Ja, dann mag das sein, dass tatsächlich sie geparkt werden. Mein Gott, wenn du mich parken willst, dann park mich. Dann mag es vielleicht aber auch sein, dass er sie aus ihrer Delle wieder rausholt wie den Elia. Gut, danke. Dann mag das sein, dass er einen vermeintlichen A-Lebensentwurf, auch einen vermeintlichen A-geistlichen Lebensentwurf wegschiebt und mich über die Maß, über die B-Linie segnet. Okay. Dann mag das sein, dass er sogar sagt, ich ziehe dich jetzt raus, weil deine Rolle ist ausreichend erfüllt wie einen Täufer. Und es mag sein, dass ich eine Sehnsucht kriege, wie der Apostel Paulus, zu sagen, mein Gott, Hauptsache, du kommst zum Zug, durch Leben oder Sterben. Und eigentlich bin ich nur noch scharf drauf, dass ich dich gewinne. Ich will dich gewinnen, ich will dich gewinnen, Tag für Tag. Und dann tatsächlich entwickelt dieses Thema, so ungewöhnlich es sein mag, eine völlig neue Kraft. Dann ist es streng genommen kein innerweltliches, psychologisches Thema, sondern es ist ein ganz tiefes geistliches Thema, ein ganz tiefes geistliches Thema. Das Ende vom, in Klammern, alten Ich oder das Glück der Selbstlosigkeit bei Jesus. Raus aus der Selbstverkrümmtheit, rein in diese gesunde Demut der Bejahung meiner Position unter Gott. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen richtig viel inspirierende Erfahrung mit einer großen Dosis an Irritation und wunderschönem göttlichen Glück, wenn Sie einsteigen in dieses besondere Programm des neuen Ichs, das Jesus Ihnen mit ihm gibt und das er mit mir ihm gibt. Gott segne Sie. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir am Ende dieses Tagesseminars von ganzem Herzen, dass wir die Bibel haben. Wir erkennen das in immer größerer Klarheit und Deutlichkeit und unaufgeregter Schönheit, dass wir so dermaßen verloren werden, wenn wir nicht deine Offenbarung hätten. Wir würden uns ununterbrochen verdatteln in allen möglichen innerweltlichen Ideen. Und wenn wir jetzt zu dir kommen und das uns vergegenwärtigen, was du uns da heute vor unser geistiges Auge und vor unser inneres Herz gestellt hast, dann danken wir dir einfach nur dafür. Wir danken dir dafür. Du bist so wunderschön anders. Du bist aber auch so herausfordernd anders, Herr Jesus, so ganz anders. Und wir genießen das, je länger wir leben. Wir danken dir, dass du unser Ich so liebevoll in deine Hände genommen hast. Und dass unser Ich Tag für Tag eingehüllt in deine Liebe jetzt sein darf. Aber wir danken dir noch viel, viel mehr, dass du uns in diese großartige neue Beziehung hineingeführt hast. Dass wir an dir dranhängen, an deiner Person, an diesem schönen Ich der Selbstlosigkeit von Jesus. Und jetzt bitten wir dich, von Herzen, so unterschiedlich wir sind, so unterschiedlich unser geistlicher Stamm, so unterschiedlich unser Metrum ist, ist doch ganz egal. Aber eines erbitten wir von dir, dass du uns in diesen Raum hineinführst, diesen Raum der Selbstlosigkeit, mit dir d'accord zu sein, egal was das bedeutet. Schubs uns, zieh uns, führe uns, lenke uns durch die Kraft deines guten Heiligen Geistes und gib uns diese inspirierenden, glücklich machenden Erfahrungen immer wieder neu. Und dann komm du einfach auch in unseren Ichs voll zum Zug. Wenn du zum Zug kommst, das ist gut. Wenn du dich ausbreitest, das ist Glück. Wenn du uns so nah bist, mehr brauchen wir nicht. Wir beten dich an, wir lieben dich und wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Raum, den wir bei dir haben und für dieses gesund, heil werden, Wohlsein unseres Ichs bei dir. Gelobt seist du, Jesus Christus, gelobt seist du. Amen.